Ein Spion im Kanzleramt. Die Guillaume-Affäre 1974.
Als die Bundesbürger am 7. Mai 1974 morgens auf dem Weg zur Arbeit oder noch am Frühstückstisch ihre Zeitung aufschlugen, erwartete sie auf der Titelseite eine Schlagzeile, mit der kaum jemand gerechnet hatte. Brandt tritt zurück. Mit diesen drei Worten vermeldeten die Blätter nichts weniger als den Amtsverzicht des Bundeskanzlers. Willy Brandt übernehme damit, so war zu lesen, die Konsequenzen für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre Guillaume. Zwei Wochen zuvor war Günter Guillaume, ein enger Mitarbeiter des Kanzlers, als DDR-Spion enttarnt worden. Ein Spitzel der Stasi im persönlichen Umfeld des Regierungschefs, die Ära Brandt, endete mit einem Paukenschlag. Die Guillaume-Affäre entwickelte sich zum größten Spionagefall in der Geschichte der Bundesrepublik. Aber rechtfertigte sie allein den Rücktritt des Kanzlers? Wie so häufig lagen die wirklichen Ursachen für einen solchen Schritt viel tiefer. Obwohl Willy Brandt für viele Menschen die Idealfigur des erfolgreichen Staatsmannes verkörperte, der im In- und Ausland für seine neue Ostpolitik eine hohe Wertschätzung genoss, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war und als großer Hoffnungsträger der jungen Generation galt, nahm die Kritik an seiner Politik seit Anfang der 70er Jahre beständig zu. Im Bundestag stand dem Kanzler mit der CDU eine starke und selbstbewusste Opposition gegenüber, die Brandt 1972 fast gestürzt hätte. Zwar konnte die SPD die anschließenden Wahlen gewinnen, die Kritik am Führungs- und Regierungsstil des Bundeskanzlers nahm dessen ungeachtet weiter zu. Mehr und mehr Stimmen bemängelten, dass Brandt zwar große Visionen habe, für das politische Tagesgeschäft aber kaum geeignet sei. Seine Außenpolitik war sehr erfolgreich, doch bei innenpolitischen Fragen wurde ihm vorgeworfen, er sei entscheidungsschwach und konzeptionslos. Die Ölkrise von 1973 und die wachsenden wirtschaftlichen Probleme des Landes kratzten am Image der sozialliberalen Koalition. Zudem war Brandt arbeitsmäßig stark überlastet und gesundheitlich angegriffen. Zeitweilig litt er unter Depressionen, was jedoch kaum nach außen drang. Innerhalb der SPD wuchsen die Spannungen. Auf einer Reise in die Sowjetunion Ende September 1973 machte Herbert Wehner, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag und ein Mitglied der Troika, seinem wachsenden Unmut über Brandts Politik Luft. Die Nummer eins sei entrückt und abgeschlafft. Der Herr bade gern lau, so in einem Schaumbad. Was der Regierung fehle, sei ein Kopf. Seit dieser harschen Kritik, die von der Presse aufgegriffen wurde, war das Verhältnis zwischen Brandt und Wehner zerrüttet. Obwohl beide nach außen wieder zusammenfanden, war die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zerstört. Die Affäre um Günter Guillaume im Frühjahr 1974 erwies sich als der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Als das Ausmaß des Verrats sichtbar wurde, wuchs in den eingeweihten Kreisen der Bundesregierung die Angst davor, dass Guillaume in einem Prozess sein Wissen über das Privatleben Brandts enthüllen könne. Die Regierung sei dann, so stand zu befürchten, bis auf die Knochen blamiert. Der Kanzler dürfe unter keinen Umständen erpressbar sein. Nach langen internen Beratungen verfasste Willy Brandt schließlich am Abend des 5. Mai sein Rücktrittsgesuch, das er auf den folgenden Tag vordatierte. Als Nachfolger einigte sich die SPD-Führung auf Helmut Schmidt. Die Guillaume-Affäre war also nur der Anlass, nicht aber die eigentliche Ursache für das Ende der Ära Brandt.
Bemerkenswertes: Die Vorgeschichte der Guillaume-Affäre. Was wusste die Regierung Brandt wirklich? Seit dem Frühjahr 1973 lagen dem Bundesamt für Verfassungsschutz konkrete Hinweise vor, dass Günter Guillaume und seine Frau Christel als Agenten im Dienst der Stasi tätig waren. Anfang Mai wurde dieser Verdacht erstmals dem zuständigen Innenminister Hans-Dietrich Genscher vorgetragen. Es wurde beschlossen, Guillaume zunächst in seinem Amt zu belassen und weitere Informationen über den Fall zusammenzutragen. Gleichwohl informierte Genscher den Bundeskanzler. Es scheint, als ob weder Brandt noch Genscher den Verdächtigungen bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ernsthaften Glauben geschenkt hätten. Vielmehr tat man sie als bloße Vermutungen ab.